redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Es sind die Weinflaschen, das heißt, es ist die Sendung, in der ich mich mit Christoph Raffel zusammensetze und wir Weine trinken und reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, als erstes eine Ankündigung. Es ist mir nicht nur, es ist eine technische Ankündigung, die sich an alle richtet, die auch gerne mal live dabei sind. Also es geht ums Streaming. Es ist mir aus irgendeinem mir völlig unerklärlichen Grunde nicht möglich, mit meinem neuen Software-Setup auf diesem Kanal hier auf Xenim einfach so zu streamen, wie wir das bisher gewohnt waren. Das heißt, es wird eine neue Streaming-Adresse geben zu den nächsten Flaschen. Die kündigen wir dann auch im Blog an, nur dass ihr es auf dem Schirm habt und euch nicht wundert, dass die Sendung bei Xenim nicht auftaucht. Es sei denn, irgendjemand repariert mir das zwischenzeitlich, dass das mit Xenim geht. Nun ja.
Dafür gibt es dann aber auch eine deutlich bessere Klangqualität.
Ja, also das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch nicht diese komischen Latenzen, die dazu führen, dass sich das immer anhört, als würden wir einander nicht zuhören oder ja, als würden wir einander nicht zuhören. Was wir vielleicht doch sowieso nicht tun. Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Naja, man steckt nicht drin.
Genau.
So.
Steckt ja nicht drin.
Wo waren wir denn? Habe ich eigentlich irgendwas Kulinarisches erlebt in letzter Zeit? Ich weiß es ja gar nicht.
Auf jeden Fall haben wir ja unsere, was ich mal sagen will, innerhalb relativ kurzer Zeit unsere Veranstaltung ausverkauft in Köln. Ne?
Ja, das ist.
Das finde ich schon mal echt toll.
In der Tat. 40 Plätze sind weggegangen wie warme Semmeln.
Wie warme Semmeln. Ja?
Und jetzt verraten wir den Leuten, dass es ausschließlich Kartonwein und Brötchen aus dem Discounter gibt. Ja. Das wäre geil, oder? So Gouda-Brötchen aus dem Discounter.
Genau, für 75 Euro. Also, wir machen das wie so viele andere auch.
Ne? Genau.
Wir haben einfach die Marke verkauft.
Genau, und setzen uns dann ab. Wir brennen mit der Kasse durch. Großartige Idee. Na doch, ich habe eine kulinarische Sache habe ich tatsächlich erlebt in den letzten Wochen. Und zwar hat Jürgen Schellin, der Präzeptor Germaniae des Brotbackens, des professionellen Brotbackens im billigen Backofen zu Hause, der hat schrieb mir, meinte, hier, ich habe ein neues Brot ausprobiert, Pane Pugliese, willst du haben? Und man muss mich ja nicht zweimal fragen, ob man mir sowas schicken soll. Und ich habe gesagt, ja, schick. Dann hat Shelly mir ein Paket geschickt. Da war dann, das lag dann auch noch zwei Tage bei der Post, weil ausgerechnet, als das ankam, ist dann irgendwie keiner da gewesen, der es hätte abholen können, annehmen können. Lag dann zwei Tage bei der Post, dann habe ich es abgeholt, nach Hause, habe das aufgemacht und da war drin eben dieses Pane Pugliese. Und ich dachte so, boah, geil, habe das da rausgerissen, habe direkt eine Scheibe abgeschnitten, angefangen zu essen und dachte so, irgendwas ist da komisch dran.
Muss du aufbacken.
Genau. Dann habe ich einen Zettel gefunden, wo drauf stand, ist nur vorgebacken, muss noch aufgebacken werden.
Hätte ich dir sagen können, weil ja 25 andere Leute in meiner Facebook-Timeline auch alle dieses Brot bekommen haben.
Ja, ich war so heiß drauf.
Ich kenne ihn halt auch nicht.
Ja, ich war halt so heiß drauf, dass ich dann esse so und dann dachte ich, ja, das ist aber auch blöd. Irgendwie machst du mal ein bisschen Butter drauf. Hab das dann aufgebacken und das halt, obwohl es zwei Tage schon, also ne, versandt und zwei Tage liegen und sowas. Wir haben es dann auch an einem Abend weggefressen zu zweit. Und das war eins der grandiosesten Brote, die ich hier so bisher mal hatte. Ja. Und
ja, ich schau mal,
dazu hat er noch gepackt vielleicht. Und das ist richtig cool. Ein kleines Panettone. Auch zum Aufbacken. Und das ist, das war tatsächlich das leckerste süße Backwerk, das jemals in meinem Ofen entstanden ist.
Und ich habe ja nur sehr selten bisher gutes Panettone
gegessen. Das war ein grandioses Panettone. Das war wirklich.
Obwohl ich mir immer schon gut vorstellen konnte, dass das, wenn das jemand kann, auch sehr gut schmecken könnte. Aber ich habe es halt nie in gut bisher irgendwo gefunden.
Jürgen,
ich hab mich allerdings auch nicht wirklich drum bemüht.
Jürgen Schellin kann das. Also das war wirklich, also dieses Pane Pugliese, super Brot, aber dieses Panettone, das war der totale Kracher. Und ich war dann auch ein bisschen sickig, dass er nur ein kleines reingetan hat.
Du bist gut.
Naja, ich hätte halt gerne ein großes gehabt.
Ja, ja, ich hätte auch gerne eins gehabt.
Ja,
ich hätte auch ein kleines genommen.
ja, und dann, ach genau, dann, wo du sagst, ist Veranstaltung. Unsere Veranstaltung ist ja Marieneck in Köln und da war ich dann auch letzte Woche beim Summer of Supper.
Siehste, das war der Wink-Link.
Der Wink-Link. Und da war ich, aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich nur zu einer einzigen Veranstaltung da geschafft, was ich wirklich sehr, sehr schade fand.
War es denn gut?
Es war super, der Küchenjunge hat gekocht. Und eigentlich wollte er ja Schwein machen, hat aber nicht, sondern hat alles mit Hähnchen und Hühnchen und also Chicken gemacht.
Echt? Das wäre ja jetzt nicht so mein Ding.
Das war total geil. Ich hatte dann eine Vegetarierin dabei, eine Freundin aus Sydney war zu Besuch.
Okay.
Und
du hast Freundin in Sydney?
Ich habe Freunde in Sydney, ist Wahnsinn, ne? Ich kenne genau einen Menschen in Sydney. Die war halt zufälligerweise in Deutschland und meinte, hey, hast du Zeit? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Zeit, ich habe auch zwei Tickets für den Summer of Supper, lass uns hingehen. Und die ist Vegetarierin und die hat es auch gegessen. Also, ne?
Die ist also
Props zum Küchenjungen.
Was wollte ich sagen?
Die vegetarische Freundin aus Sydney hat das Hühnchen gegessen. Und da habe ich zum Beispiel das beste Stück Hühnerleber gekriegt, das ich je in meinem Leben gegessen habe vom Küchenjungen.
Okay. Ja.
Und da hatte dann mein Besuch aus Sydney hatte da auch Probleme mit. Darum hatte ich dann zwei Hühnerlebern. Also Innereien waren dann vielleicht doch nicht so das. Nein, aber es war total lecker. Also war wirklich super, super Hühnchen. Auch so mit Hähnchenschenkel mit Brot in. Ich weiß auch nicht genau, wie die das gemacht. Es war alles geil. Ja, sehr geil. Und Hörertreffen war im Odonien. Mittlerweile legendär, weil es das vierte Odonien-Hörertreffen war. Mit 65 Leuten, was auch super war.
Okay, Odonien?
Odonien ist in Köln, eigentlich so eine Brachfläche in der Stadt, hinterm Puff in der Hornstraße.
Okay.
Und das hat so ein Künstler hat es gepachtet und macht da so Kunst aus Schrott und hat auch so ein paar Hallen da, wo sich auch andere Künstler einmieten könnten. Biergarten gibt's, da gibt's öfter mal Partys, irgendwie so Techno-Partys und sowas. Und okay. Ansgar, der Gastrochef da, der lädt uns dann immer ein. Also die haben montags zu und ja, bisher hat das viermal geklappt, dass wir dann bei Ansgar da im Biergarten
feiern. Ist der auch Hörer?
Der ist auch Hörer, ja.
Ach so.
Also total klasse. Und es war echt super. 65 Leute, als ich mal durchgezählt habe und alle haben wieder was zu futtern mitgehabt. Und,
ach schön.
Das Quark-Krokettchen hat wieder diese Cannelés gemacht. Das ist so, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist sehr dünnflüssiger Teig, der lange gebacken wird, glaube ich. Also schmeckt im Grunde, schmeckt es wie gebackener Vanillepudding. Also
ich habe das Gefühl, dass das Quark-Krokettchen mich irgendwann mal auf Facebook angeschrieben hat, weil es irgendwas zum Burgund wissen wollte, zu irgendwelchen Übernachtungsmöglichkeiten. Und dann habe ich aber diese
Nachricht nicht mehr gefunden. Dann bist du pampig geworden. Also.
Nein. Ich war irgendwie unterwegs, dachte, das beantwortest du irgendwie morgen oder übermorgen. Und dann habe es einfach nicht mehr gefunden, komischerweise. Hm. Ja, naja.
Naja, sie wird es dir vielleicht verzeihen.
Ich hoffe.
Und wenn nicht, Pech.
Ja.
Ja, so das war meine kulinarischen Erlebnisse der letzten, weiß ich nicht was, Wochen.
Okay.
Aber
ich hatte keine kulinarischen.
Nein?
Erlebnisse. Ich hatte Weinerlebnisse, aber keine kulinarischen.
Ach ja, okay.
Ich hatte am Tag, nachdem wir die letzte Vrindt-Sendung hatten, habe ich so ein Tagesseminar gegeben, was ganz spannend war. Da ging es irgendwie um Produktion von Weinen, ne? Also es war für Leute aus der Hotellerie und Gastronomie und also sowohl Leute, die Weine kaufen, aber auch verkaufen, also so Mitarbeiter eines gastronomischen Betriebes und das war sehr spannend, also es war sehr schön, weil ich hatte eine ganz gute Auswahl an Weinen so zusammengesammelt, eben müssen wir hier vielleicht auch mal machen, zum Beispiel Riesling von Clemens Busch einmal, also Gutsriesling einmal normal und einmal mit der Hälfte Schwefel zum Beispiel. Ne? Also im Prinzip der gleiche Grundwein, aber eben mit unterschiedlicher Schwefelung. Oder eben sozusagen normaler Riesling und dann einer, der eben viel länger im Fass lag oder normaler Riesling und einer, der stundenlänger auf der Maische lag und so weiter. Also wie sich sowas verhält, ne? Oder so eine ganze Reihe von Sauvignons, von einem einfachen Supermarkt-Sauvignon eben bis zu einem, der ein Jahr auf der Maische gelegen hat. Also immer extremer werdend. Das ist schon ganz spannend. Das war echt schön. Das war eine gute Sache, gute Veranstaltung. Und dann war ich mal auf so einer Fachtagung. Das war auch super spannend. Da ging es irgendwie
Der Chat wird langsam nervös.
Schlüsselbegriffe, die wollen trinken.
Ja, ja.
Das ist ja
hier wird so. Gerade vermutet, die haben den Wein noch nicht kalt gestellt und müssen ihn jetzt erst kalt quatschen.
Ah, okay. Kalk quatschen. Ja, wir können auch erstmal trinken und dann rede ich noch darüber, weil es geht ja quasi um das Thema auch später.
Ach so.
Noch. Also ich war in keinem Restaurant.
Ja, bis auf muss einen. Ja auch nicht.
Mit,
Nö. Ich hab, als ich dann zurück wollte, eigentlich wollte ich am Samstag zurückfliegen von Köln aus. Flug annulliert, habe ich von Air Berlin tatsächlich einen Mietwagengutschein gekriegt, bin dann mit dem Mietwagen gefahren, habe nochmal einen schnellen Schlenker über das Haus meiner Eltern gemacht, habe dann da meinen Weinkeller mal ein bisschen gelichtet. Jetzt hab mir dann noch so eine Flasche von diesem Busacco Branco habe ich mir noch mitgebracht.
Ah, okay.
Wobei ich nicht weiß, ob ich den schon aufmachen will. Ist das der, den wir in der Sendung hatten?
Ja, würde ich noch liegen lassen.
Ja. Ist im Kühlschrank. Ja.
Ach so, okay.
Man kann ja trotzdem.
Wie viel hast du davon? Hast du noch mehrere?
Ja.
Okay.
Ja, dann. Na, und ich habe jetzt habe ich auch noch irgendwie so drei Flaschen Finca Villa Creces hier rumstehen von 2000, ich glaube, 4.
Ja, super. Davon mach doch mal was auf.
Das mache ich auch. Ja, aber nicht jetzt, weil es steht draußen. Da müsste ich rausgehen.
Ja, ich habe 2003 irgendwann mal aufgemacht. Das ging noch. Aber der hat schon seinen Zenit überschritten.
Echt? Schade. Sagen. Naja. Ja, ist halt das Blöde, dass ich früher immer mit dem Zug gependelt bin und mir dann immer Flaschen mitnehmen konnte, wenn ich bei meinen Eltern vorbei bin. Ja. Also als ich noch in Frankfurt war, bin ich halt immer mit Bahncard 100 dann schnell einen Abstecher zu meinen Eltern, drei Flaschen Wein mitgenommen nach Berlin. Ja, und jetzt die letzten Jahre war ich halt meistens nicht in der Lage, was mitzuschleppen. Sehr ärgerlich. Ja.
Aber wolltest du nicht irgendwie mit Air Berlin fliegen und es hat mal wieder nicht funktioniert?
Ja, das war jetzt am Samstag.
Ah, das war das mit dem Auto.
Stattdessen ein Auto. Und immerhin hat das dazu geführt, dass ich jetzt doch irgendwie, ich habe auch noch eine Trockenbeerenauslese und eine Auslese, also zwei kleine. Unter anderem von Weingart. Eine Auslese? Ja, ich glaube, eine Auslese von Weingart ist auch noch dabei gewesen.
Okay.
Müsste dann auch von da, wo wir das letzte Mal da waren, wann war denn das? 2007? Ja. Oh. 8?
Ja, so.
In der 2007. Ecke, ne? Ja. Womit fangen wir denn an zu trinken?
8. Wir fangen an mit dem Gutswein.
Der Gutswein. Wagner Stempel, Weißburgunder Gutswein. So.
Genau. Wagner Stempel hat es jetzt endlich mal in diese Sendung geschafft.
Tja, wurde auch Zeit.
Genau, habe ich mir auch gedacht. Warum haben wir eigentlich noch nie Wagner Stempel getrunken, sondern immer nur davon erzählt? Okay. dachte ich, ändern wir jetzt mal. Also das ist ja so ein Weingut, was mich eigentlich so diese gesamten letzten 10 Jahre des Bloggertums und so weiter immer begleitet hat. Das war auch der erste Artikel, den ich in meinem Blog damals veröffentlicht habe.
Tatsächlich?
War ein Wagner-Stempel-Wein, ja, genau.
Na, Wagner-Stempel ist eigentlich auch der, zumindest so in meiner Erinnerung, der erste Qualitätsriesling, den ich vielleicht nicht den ich getrunken habe, aber an den ich mich wirklich erinnere. Und den hattest du mir damals, als ich mit dem Trinken wieder angefangen hatte, Balthasar Gracian, sage ich nur. Habe ich übrigens noch eine wie heißt denn das? Eine Magnum von gefunden. 2003er. War das ein Dreier, den wir damals hatten, oder war das ein Zweier? Der Geile. Das ist
eine gute Frage. Zweier, glaube ich eigentlich.
Scheiße.
Also es gab ja mal diesen einen sehr hoch bewerteten.
Ja.
Aber ich meine, das wäre 2002 gewesen. Ich habe aber auch noch irgendwo eine Flasche. Ist schon ganz witzig, ja. Ja. Genau, Wagner und genau.
Weißt du was, ich nehme den, der steht noch bei meinen Eltern. Entschuldigung, fällt mir gerade ein, der steht noch bei meinen Eltern. Ich nehme den einfach mit im Oktober, wenn wir da bei der Veranstaltung sind. Da können wir den ja mal verkosten, mal gucken, was da rumkommt. Und zwei Magnums fabelhaft 2005. Die könnten sogar noch,
könnte noch funktionieren.
Absolut, glaube ich auch.
Ja.
So, Wagner Stempel.
Ja, genau. Also ruhig schon mal die Nase reinhalten. Also von der Farbe her ist er ja sehr, also zumindest hier jetzt, ich bin irgendwie umgezogen. Ich bin irgendwie im...
Was?
Ja, ich bin im Zimmer meiner Söhne, die jetzt beide irgendwie gerade woanders im Urlaub sind, weil ja in meinem Zimmer der Stuhl zusammengebrochen ist heute Morgen.
Stuhlbruch.
Genau, deswegen habe ich jetzt hier aber irgendwie so ein komisches Licht. Also ich kann irgendwie gar nicht so richtig genau sagen, was der für eine Farbe hat.
Oh ja, das ist bei mir jetzt auch ein bisschen komplizierter. Okay. Naja. Er ist zumindest recht hell. Das ist
ziemlich helles Gelb, würde ich sagen.
Sehr helles Gelb.
Ja. Und ich hatte die Kollektion sozusagen einmal durchprobiert in den letzten Wochen. Und haben ja schon mittlerweile haben die in dem Weingut, ich glaube, die haben so um die 20 Hektar und schon ein ganz, ganz schön beeindruckendes Portfolio. Also Weißburgunder war eigentlich schon immer dabei. Mhm. Also sozusagen die typischen rein hessischen Sorten. Riesling, Silvaner, Weißburgunder, Scheurebe. Na, Scheurebe ist, glaube ich, 2007 dazugekommen. Mhm. Sauvignon Blanc auch schon, also auch um die Zeit, glaube ich. Ne? Dann hat er irgendwann auch Spätburgunder mit dazu genommen.
Tut das der Qualität Abbruch? Weil
nein, im Gegenteil.
Oft ist es ja so, dass je breiter du dich aufstellst, desto weniger Mühe gibst du dir im Detail, ne?
Ja, das ist bei ihm eigentlich genau das Gegenteil, muss man sagen. Okay. Also ich glaube, der letzte Jahrgang, den wir jetzt hier haben, also ich finde den auch hervorragend, aber die Bedingungen waren viel schwieriger. Der Jahrgang davor war eigentlich der beste, den er bisher je gemacht hat.
Aha.
Und zwar komplett durch seine Weine durch. Also das
hat
auch was mit dem Jahrgang zu tun, weil der Jahrgang irgendwie den Weinen eine unglaublich schöne Säure gegeben hat, den 15ern. Mhm. Und das kriegt der 16er nicht ganz so hin, aber das tut den Weinen keinen Abbruch. 15 war einfach eine geniale, also einfach eine geniale Säure für die Weine.
Ah ja. Habe ich ja sogar zwei Flaschen da liegen von 15.
Ja.
Zwei Herkretz.
Ja. Und der hat es ganz behutsam so Stück für Stück weiter gemacht und ist langsam gewachsen und hat immer so ein bisschen was dazugenommen, wenn er sozusagen auch verantworten konnte. Also ich kenne wenig Winzer eigentlich, die so genau und penibel arbeiten und so viel Zeit auch wirklich in ihren Weinbergen verbringen und der gehört ja eher so zu den leiseren Vertretern seines Fachs, ja. Also ich sag mal, dafür, dass er jetzt schon einer der mit Sicherheit Top 5 Winzer in Rheinhessen ist.
Mhm.
Also Klaus-Peter Keller steht, glaube ich, irgendwie an der Spitze. Das sind die Weine, die am stärksten gehypt werden. Dann gibt es eben Wittmann und Battenfeld Spanier.
Mhm.
Und dann kommt für mich eigentlich auch schon Daniel Wagner in diesem Bereich, ja. Und das hat er also sozusagen sehr leise und so Stück für Stück gemacht, ne? Das hat er aber insgesamt mit so einem bisschen wie so einem Paukenschlag eigentlich angefangen. Also wir haben ja vorletztes Jahr mal diese Herkretzprobe in Berlin gemacht.
Ja, woraufhin ich ja gesagt habe, ich will das genauso machen, ne? Wie du. Also dazu muss man wissen, werte Hörerschaft, der Christoph, der sammelt Wein, allerdings nicht in großen Mengen. Und er hat es geschafft, ich glaube, 10 Jahrgänge von ein und demselben Wein zusammenzutragen. Und die hat er uns dann alle trinken lassen. Wahnsinn war das.
Genau, das ist aber tatsächlich auch der einzige Wein, den ich so konsequent gesammelt habe. Mhm. Und tatsächlich auch im Prinzip immer nur so ein, zwei Flaschen. Also es gibt ja
Leute, ein 16er Herkretz gibt's noch nicht, ne?
Nee, die kommen jetzt erst die werden offiziell vorgestellt in Wiesbaden am 21. August.
Ja.
Und bei der sogenannten Vorpremiere in Wiesbaden und dann beim VDP, ne, also beim Verband der Prädikatsweingüter und wo er eben Teil ist, also das ist ja ein sogenanntes großes Gewächs, also sozusagen die besten Lagen in Deutschland sind ja große Gewächse. Wenn man Teil dieses VDP ist, kann man diese Weine so nennen und die werden dann eben zusammen vorgestellt und dann auch in verschiedenen Städten einem Fachpublikum leider erstmal vorgestellt. Also den Leuten, die Weine ja dann auch kaufen sollen, um sie dann wieder zu verkaufen und eben Journalisten. Ne? Ja, und das ist immer Ende August. Die liegen ja einfach länger im Keller.
Ja, also, klar.
Wenn die einfachen Gutsweine, die sind bei Betrieben, die schnell arbeiten, sind die schon im Januar oder im Februar verfügbar. Mhm. Bei Betrieben, die ihren Weinen mehr Zeit gönnen, sind die Gutsweine, also das, was wir jetzt hier im Glas haben, eben März, April, manchmal auch erst im Mai verfügbar. Die Ortsweine, den kann man sozusagen immer noch ein, zwei Monate obendrauf tun. Ortsweine sind das, was wir gleich trinken.
Mhm.
Und die Lagenweine, die sind dann im Sommer verfügbar.
Ah, sehr schön.
Oder werden im Sommer abgefüllt. Und es gibt aber zunehmend auch mehr Winzer, jetzt ich sag mal in dem Top-Segment, die ihre Weine dann auch nochmal ein Jahr länger
im Fass. Ich wollte gerade sagen, warum auch nicht, weil du kaufst jetzt halt auch nicht so ein 30 € die Flasche großes Gewächs, um es sofort wegzusaufen, den frischen Jahrgang.
Oh, also, es gibt ganz viele, die das direkt wegtrinken.
Echt? Wir sind ja nicht wahnsinnig.
Ja, ja. ja.
Also gut, wir kennen ja auch so, also unser Schweizer Freund, der neigt ja auch dazu, Flaschen einfach aufzumachen, wenn er sie hat. Aber das macht man auch nicht. Frage aus dem Chat. Ich vermute, ja, es geht hier um diesen Weißburgunder. Wie lange kann man so einen Wein im Keller liegen lassen?
Also ich sprach ja vorhin von der Scheurebe 2007. Ne?
Mhm.
2006 hatte er, glaube ich, den Weinberg gepachtet. Das ist irgendwie ein Nachbar von ihm, der den nicht mehr bewirtschaften konnte aus Altersgründen. Er hat die Scheurebe übernommen und 2007 den ersten Wein gemacht, auch schon damals unter Schraubverschluss.
Mhm.
Und ich habe immer noch Weine davon im Keller und die sind immer noch gut. Die sind immer noch frisch und die halten sich über 2 Wochen im Kühlschrank.
Wow.
Ja, und das ist eine einfache 2,7er Scheurebe, die ist jetzt 10 Jahre alt. Und ich glaube, dass man das, wenn man unbedingt will, das mit allen seinen Gutsweinen machen kann. Aber ich sag mal grundsätzlich 3-4 Jahre mit Sicherheit kein Problem. Also gerade, weil in einem Unterschraubverschluss Weine, also die sozusagen die, das Altern des Weines sich doch deutlich verzögert.
Ah ja.
Da kommt ja noch mal weniger Luft rein als durch einen Korken. Und insofern verändert sich der Wein eben langsamer.
Mhm.
Also es kommt immer irgendwie Luft rein, da auch, aber eben viel weniger. Ne?
Mhm.
Ja, also ne, 3-4 Jahre, also mindestens.
Ja, super.
Mindestens. Ne? Genau. Der Weißburgunder kommt, also Wagner Stempel ist in Sieversheim und Sieversheim ist gehört zur sogenannten rheinhessischen Schweiz. Das ist so an der Grenze zur Nahe. Ne? Also einfach mal bei Google Maps gucken, wo Sieversheim ist. Es gibt ja Rheinhessen, das ist das größte deutsche Anbaugebiet. Also ist natürlich auch von den Böden her, vom Klima her sehr, sehr breit gefächert. Also es gibt, ich sag mal, Richtung Bingen gibt es eben extrem viele sehr, sehr kalkhaltige Böden. Hier sind wenig kalkhaltige Böden. Dafür sind es eher so vulkanische Böden, also Porphyr zum Beispiel, was ja auf dem Riesling draufsteht, der heißt schon, den wir gleich trinken, der heißt schon immer Riesling vom Porphyr. Das ist ja eher ein Vulkangestein. Ne?
Das ist ja der erste Wagner Stempel, den ich in meinem Leben getrunken habe, war vom Porphyr, dieser Riesling, den hast du mir hingestellt, damals in Bonn noch.
Mhm.
Und mich damit ein für alle Mal versaut. Also das war halt so unendlich viel besser als alles, was ich vorher in meinem Leben getrunken hatte. Also das hat wirklich sehr weh getan, ja. Und dann habe ich beim Scholzen eine Flasche Riesling vom Porphyr gefunden, eine Magnum. Was total schön ist, weil das sind halt auch diese Keulenflaschen heißen die, glaube ich, ne, die wir hier haben auf dem Tisch.
Schlegel,
genau. Eigentlich. Und das einfach in doppelt so groß. Und mit der kann man dann so über seine Schulter legen, wenn man aus dem Laden geht. Sieht sehr, sehr sexy aus. Habe ich mir jedenfalls eingebildet.
Ja, ist die, ich finde die auch schön. Also ich meine, Magnumflaschen an sich sind ja sehr schön.
Ja.
Und wir werden bei unserem Abend im Oktober auch nur Weine aus Magnumflaschen oder Doppelmagnum trinken.
Yeah.
Ja, unter anderem eben auch Porphyr.
Ah, schön.
Ja.
Frage aus dem Chat. Ist der Nachbar von Wagners, ist der zufällig Mathelehrer, der das nur noch aus Hobby macht?
Ah, da bin ich jetzt weil überfragt.
Von dem haben sie nämlich, schreibt einer, von dem haben sie letztens in Bad Kreuznach was gekauft. Und der hat nämlich erzählt, dass Wagner Stempel den Hang gegenüber auf dem gleichen Berg hat.
Also ich glaube, der die Scheurebe hatte, der war schon was älter. Nee, insofern glaube ich nicht.
Okay.
Also es gibt natürlich einige Winzer in dem Ort. Und im Prinzip sind die Lagen um Sieversheim auch aufgeteilt auf alle, die da irgendwie auch leben und arbeiten, würde ich sagen. Also es gibt eben zwei Hauptlagen, das ist die Herkretz und der Höllberg.
Mhm.
Und das Interessante ist, dass beide Lagen eben schon mal sehr bekannt waren. Anfang des 20. Jahrhunderts, sozusagen schon mal auch Wagnersche Weine wohl schon mal sozusagen mit den besten aus dem Rheingau gleichgestellt wurden. Bei Versteigerungen, früher wurden die Weine ja versteigert meistens, sehr teuer waren und dann ist es irgendwann halt alles im Bach runtergegangen. Ne? Also der deutsche Weinbau an sich ja, habe ich ja auch schon mal erzählt, der rheinhessische insbesondere, ne? Also weil die sich ja dann auch irgendwann also erstmal natürlich durch die Kriege und Verluste an Menschen und dann wollte deutschen Wein natürlich im Ausland auch niemand mehr haben. Also das war ja früher auch einfach ein Exportprodukt, ja. Das waren ja sehr teuer, die deutschen Weine.
Ach echt? Und, es gab mal eine Phase, wo die teuer war. Ich dachte, die wären immer billig gewesen irgendwie.
Nee, es gab eine Phase, wo deutscher Wein teurer war als Bordeaux und Champagner und Burgund, also oder auf einem ähnlichen Level.
Ja.
Ja, also die besten Weine aus dem Rheingau, aus den besten Lagen aus der Pfalz, vor allen Dingen aber von Mosel und Saar, gehörten mit zu den teuersten Weinen der Welt. Und so Trockenbeeren auslesen und so sowieso, aber eben auch so die typischen, ich sag mal, Auslesen und früher hieß das, was wir heute als großes Gewächs bezeichnen, hieß früher Kabinett.
Ach.
Mit C am Anfang und einem T, ja.
Aha.
Kabinett kommt eigentlich daher, dass es früher in den Kellern, in den Rheingauer Weingütern, also sowohl Schloss Vollraths als auch Kloster Eberbach schreiben sich das so ein bisschen auf die Fahnen, dass sie halt einen Kabinettkeller hatten. Und in dem Kabinettkeller waren die besten Weine. Und daraus hat sich dann irgendwann entwickelt, dass eben die besten Weine dann auch als Kabinett bezeichnet wurden. Und ja, als es alles irgendwie da niederging, also in den 20er Jahren war es noch so und so, ich sag mal nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg dann, wo sich der Weinbau auch irgendwie neu formiert hat, hat sich dann auch eigentlich erst so diese moderne Form von Kabinett, also so leicht, eigentlich das leichte, der leichte Restsüße, frische Wein von der Mosel wurde ja dann Kabinett
genau. Und
dann hat sich das ein bisschen ausgedehnt. Ja. Also deutscher Wein war hoch angesehen bis Anfang 20. Jahrhundert, Entschuldigung, eigentlich bis zum gewissen Maße, wenn man so will, bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann hat sich das zerschlagen, das Ganze. Und dann kam eben ja in den 50er, 60er Jahren, also zum einen fehlten die Winzer, dann fehlten auch die Händler. Also viele Weinhändler waren eben auch Juden, ja, und die waren nicht mehr da. Und also der ganze Handel war eigentlich kaputt. Und dann kam eben dann noch dazu, dass eben die chemische Industrie Einzug in die Landwirtschaft hielt, also noch stärker. Und dann kam halt noch dazu, dass an der wichtigsten Weinbauschule in Geisenheim die Professoren eben auf Massenertragssorten,
ja.
Müller-Thurgau gesetzt haben. Und dann ging das halt. Und dann kam Anfang der 70er Jahre noch dazu, die große Flurbereinigung. Das heißt, ganze Lagen wurden neu geordnet, ja.
Ja.
Aus vielen kleinen Lagen wurden Großlagen gemacht.
Flurbereinigung, und,
ja. Tatsächlich wurden die Weinberge auch neu angelegt, ja. Und, aber durch diese Veränderung von kleinen Lagen zu Großlagen, war es dann eben auch möglich, unter den Großlagen, die ein hohes Renommee hatten, eben auch billigen Wein zu verkaufen.
Ja.
Und das hat Rheinhessen total kaputt gemacht, weil irgendwann eben alles nur noch als Liebfrauenmilch verkauft wurde. Weil es gab ja eine Lage, die so hieß, und dann wurde das aber eine Großlage und dann wurde aus der Großlage zusätzlich dann auch noch, das ist aber schon ein bisschen früher passiert, zusätzlich dann sozusagen auch noch eine eigene Marke.
Und dann kam der Glykolskandal noch obendrauf.
Dann kommt noch der Glykolskandal obendrauf. Und dann gab es in Rheinhessen, was ein riesiges Potenzial an guten Wein hat, gar keinen guten Wein mehr. Also bis in die 1990er Jahre hinein gab es kaum nennenswerte Weine aus Rheinhessen, die national oder international Erfolg gehabt hätten.
Also selbst hier der, weißt du denn, mit dem türkisen Etikett?
Das ist jetzt Rheingau, Weil.
Ach stimmt, Weil, das ist Rheingau, stimmt, ja.
Die haben es auch schwer gehabt, ne? Alle haben es schwer, alle. Also der Ruf war komplett ruiniert und wenn du damals Leute nach deutschen Weinen im Ausland gefragt hast, dann kannten die immer nur Liebfrauenmilch und Black Tower und Blue Nun. Das waren so die drei Marken für zusammengemischte, also aus vielen weißen Rebsorten zusammengemischte, also aufgezuckerte Weine eigentlich.
Ja.
Genau, und dann kam eigentlich, dann hat sich das verändert mit der neuen Generation. Und zu dieser neuen Generation gehört halt auch Daniel Wagner. Der hat dann den Also diese neue Generation an Winzern, die dann so in den Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er kamen, die haben eben auch was an ihrer Ausbildung verändert. Die sind nämlich ins Ausland gegangen, haben da Erfahrungen gemacht, also mehr als ihre Eltern, haben da auch gesehen, wie eben Wein gemacht wird, aber eben auch, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber ist ja egal, wie man auch zusammen Wein machen kann, wie man sich austauschen kann, wie man besser wird dadurch, dass man kommuniziert. Das haben halt diese älteren Generationen nicht gemacht. Und die haben sich dann eben gerade in Rheinhessen auch zusammengeschlossen zu der mittlerweile eben berühmten Gruppe Message in a Bottle,
ja,
wo sozusagen diese neue Generation sich formiert hat und wo die genau das gemacht haben, wo die sich zusammengesetzt haben, sich ausgetauscht haben, gegenseitig Weine probiert haben, über die Weine diskutiert haben, ne? Und so hat sich sozusagen mit vielen jungen Leuten, deren Eltern keine Weine mehr selber abgefüllt haben, sondern den ganzen Ertrag nur noch als Fassware verkauft haben. Ja. Selbst aus eben früher sehr berühmten Lagen. Da haben dann die Neuen gesagt, nee, das machen wir anders, wir bringen wieder unsere eigenen Weine raus. Und ich glaube, Daniel Wagner hat so 98 oder so, glaube ich, 97, 98 angefangen. Damals war, wenn ich mich nicht schwer irre, der Betrieb noch ein Mischbetrieb. Also die haben noch andere Sachen gemacht außer Wein. Mhm. Weil man davon gar nicht mehr so gut leben konnte auch. Und dann ist er ja relativ schnell, ist er eben mit diesen Weinen, so wie die anderen auch, Philipp Wittmann und so weiter, mit diesen Weinen bekannt geworden. Weil es einfach eine völlig andere Art war, wieder rein hessischen Wein zu machen. Und wir haben ja damals, vorletztes Jahr bei der Herkritz-Probe mit dem ersten offiziellen Wein, mit dem 2002er Herkritz angefangen. Also 2002 war sozusagen der Startschuss, ja, bei Daniel Wagner für die großen Gewächse, die hießen zwar damals noch nicht so, aber das war sozusagen der große Lagenwein.
Ja, ne? Damals waren die auch noch ganz anders, ja, ne? Der hat ja, das fand ich sehr faszinierend bei dieser Verkostung, dass er irgendwann eine Stilveränderung gemacht hat. Ich glaube, er hat die ganze Zeit in Stahl ausgebaut und dann irgendwann ist er aufs Fass gewechselt. Oder ja, wie genau, rum war das?
Zuerst mit neutralen Reinzuchthäfen gearbeitet, ja, und Edelstahl ausgebaut. Und dann hat er irgendwann, ist er zu großen Stückfässern übergegangen, also so 1200 Liter Fässer, und eben auch auf Spontanvergärung. Wobei er zum Beispiel immer sagt, ich gäre das spontan an und wenn es nicht sauber läuft, dann kommt da noch eine Reinzuchthefe dazu.
Ah, ja.
Also das erste wird sozusagen von den spontan, also von den vielen Hefestämmen aus dem Weinberg übernommen. Das ist ja das Interessante eigentlich an der Spontanvergärung, dass du, ich sag mal, 30, 40 verschiedene Hefestämme hast, die mit der Gärung anfangen. Mhm. Und irgendwann bleibt immer sowieso nur die Saccharomyces, also im Prinzip die Bierhefe, übrig, die den Rest macht, die den Wein durchgärt.
Ah, okay.
Ja, und das kannst du dann im Zweifelsfall halt auch mit einer Reinzuchthefe nochmal ein bisschen steuern.
Ja.
Es gibt natürlich immer auch Verfechter, die sagen, nee, ich will gar nichts. Also wenn der Wein dann halt nicht trocken wird, dann wird er halt nicht trocken. Aber Daniel Wagner gehört jetzt nicht zu denen, ne? Die sagen, ich will schon einfach das auch ein bisschen beeinflussen können. Mhm. Und genau, also da gab es auf jeden Fall eine Stiländerung, wobei ich eben sagen muss, ich konnte zwischen jetzt den Weinen, die damals nur mit Reinzucht vergoren wurden, also mit dem 2002er und so, und ich weiß nicht, wo es geändert hat, 2,7 oder 2,8. Ich konnte eigentlich jetzt keinen Unterschied in der Komplexität feststellen. Ich war der Meinung, dass der 2002er bei der Probe der schönste Wein war.
Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Was ich nur weiß, ist, dass ab dem Moment, wo er umgestiegen ist, dann auf Holzfass, da fand ich sie nicht mehr so schön. Also mir haben die alten besser gefallen.
Okay. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, wobei.
Das konnte kaum jemand sagen. Also ich war da auch einer der ganz wenigen, wenn nicht der Einzige, der gesagt hat, eigentlich fand ich das früher schöner.
Okay.
Ja. Frage aus dem Chat, warum gibt's bei Wagner Stempel,
Nee, sag mal.
Warum gibt's bei Wagner Stempel Schraubverschluss und Korken?
Ja, das ist, das hatte ich auch gefragt. Ich war auch ein bisschen verdutzt, weil, also ich kenne das ja, dass Gutsweine Schrauber sind und die besseren Qualitäten dann noch Korken.
Mhm.
Hier ist es ja so, dass bei mir zumindest der Riesling vom Porphyr einen Schrauber hat und der qualitätsmäßig gleich die Silvaner einen Korken.
Stimmt.
Das hängt irgendwie damit zusammen, dass die dass die für den nationalen und internationalen Markt immer noch teils Korken und teils Schrauber machen. Für Kundenwünsche sozusagen. Ach so,
um die Traditionalisten zu beruhigen.
Ja, irgendwie so. Und irgendwie ist aber eine größere Menge an Porphyr dann mit Schrauber durchgelaufen. Und insofern hat er jetzt davon mehr Schrauber als Korken. Hm. Irgendwie so war es. Ja. Ja. Also bisher war es eigentlich, glaube ich, bei ihm im Wesentlichen immer noch so, dass auch die Ortsweine noch verkorkt sind. Mhm. Aber es ändert sich anscheinend auch so ein bisschen. Ja, also um mal kurz zwischenzuschalten, der Weißburgunder, der wird eben im Edelstahl und im Stückfass ausgebaut, also so Hälfte-Hälfte sozusagen. Mhm. Und dieses Stückfass ist ja auch kein neues, also man schmeckt überhaupt keinen Holzton, sondern es geht ja darum, dass da so ein bisschen mehr Luft reinkommt. So diese sogenannte Mikrooxidation, dass immer durch das Holz ein bisschen mehr Luft eindringt und die Weine eigentlich dadurch cremiger werden.
Ja. Ne?
Ja. Was ich vorhin sagen wollte, du magst ja auch einfach sehr gerne die Weine zum Beispiel von hier von der Nahe von
Tesch.
Tesch, genau. Ja. Und Tesch ist zum Beispiel ein Vertreter, der sagt alles neutrale Reinzuchthefe und alles im Edelstahl, ne? Ja. 100%. So.
Was jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht auch, ne, also ich lehne das andere nicht ab, aber irgendwie fand ich das an dem Abend sehr, sehr eindrucksvoll, dass mir da so ein, ja, dass eigentlich ich einen Geschmacksabfall zu spüren geglaubt habe, so muss man es formulieren. Mhm. Ja. Ja.
Ja.
Wo waren wir denn jetzt eigentlich mit dem Gutswein? Haben wir über den schon gesprochen?
Nee, haben wir noch nicht gesprochen. Okay. Ich bin gar nicht so ein großer Freund normalerweise von Weißburgunder. Mhm. Also vor allen Dingen nicht im Gutsweinbereich, aber wobei manchmal finde ich Gutswein sogar noch schöner als die schweren Top-Weißburgunder, die dann im Holz ausgebaut werden meistens. Aber den hier fand ich jetzt sehr schön, weil er irgendwie, weil ich die Frucht mag, also diese gelbe, relativ gelbe Frucht, die er so hat. Mhm. Kernobstfrucht finde ich vor allen Dingen. Und die Würze, die mit dabei ist, die aber ganz leicht ist, irgendwie leicht und also jung und leicht irgendwie. Mhm. Ja. Also es ist ein sehr, eigentlich ein sehr frischer Weißburgunder. Und ich finde eigentlich ein sehr feiner Weißburgunder, wo dann eben so ein Schuss Würze mit reinkommt. Mhm. Das finde ich einfach sehr gelungen.
Ja, der gefällt mir. Also ich käme im Traum, also Weißburgunder ist auch so einer der Weine, da käme ich im Traum nicht drauf, mir welchen zu kaufen. Mhm. Also wenn ich so vorm Regal stehe, ist Weißburgunder, also wahrscheinlich würde ich eher noch einen Riesling im Boxbeutel mitnehmen. Bevor ich mir einen Weißburgunder kaufe, weil ich da irgendwie auch noch nie so von beeindruckt war. Aber der ist wirklich sehr schön. Ja. Mhm.
Ja, das geht mir eigentlich auch so. Also ich gehe nicht in den Laden, um mir einen Weißburgunder zu kaufen.
Vor allen Dingen, also in meiner Erinnerung ist Weißburgunder immer ein bisschen lasch.
Ja.
Und das ist der hier so gar nicht.
Sehr, sehr schnell passieren, genau. Das finde ich auch. Mhm. Also es ist für diese Rebsorte, finde ich, ist es ein total schöner Vertreter. Der ist jetzt nicht super kompliziert oder so. Das soll ein Gutswein ja auch nicht sein. Mhm. Der soll ja einfach auch... den soll man ja auch einfach wegschlürfen wollen, trinken wollen. Deswegen hat so ein Wein immer auch ein bisschen mehr Restzucker in Deutschland. Ne? Der hier hat jetzt so um die 5 Gramm Restzucker.
Hm.
Was jetzt Leute, die jetzt zum Beispiel nur französische Weine trinken, jetzt überhaupt nicht so schön finden. Die wollen die Weine eher trockener haben eigentlich. Mhm. Ne? Aber ich finde, das geht hier. Also wenn der Wein wärmer wird, merkt man es durchaus, ne? Diesen leichten Zucker da drin. Mhm. Aber es ist finde ich, auf einem Level, das eigentlich sehr schön ist. Und eben auch zur Säure eigentlich passt.
Ja, mit wem machen wir weiter?
Wir machen weiter, würde ich sagen, mit dem, ja, womit machen wir weiter? Machen wir mit dem Silvaner weiter.
Mit dem Silvaner. Mhm. Silvaner.
Also Gutswein ist ja ein Wein, der aus allen Lagen, in dem Fall jetzt allen Weißburgunderlagen des Gutes stammen kann. Also der im Prinzip müssen das einfach nur Weinlagen in Rheinhessen sein.
Mhm.
Bei dem nächsten Schritt, beim Ortswein, ist das eben schon anders. Da steht ja dann auch Sieversheim drüber.
Ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Also das Silvaner, ne, ich habe ja so eine meine Silvaner-Geschichte ist ja, ich fand Silvaner immer ein bisschen oll, weil der mir immer ein Tick zu cremig war. Also so ein Tick zu seidig, zu sanft, zu freundlich, zu weich. Bis ich dann bei Andy Weigand gesessen habe und dessen Silvaner getrunken habe und gedacht habe, oh, das geht ja auch frisch. So, und jetzt bin ich mal gespannt.
Genau, und die hatten wir ja in der letzten Sendung und deswegen habe ich eigentlich auch nochmal den Silvaner ausgesucht vom Daniel, weil der, weil es ja eigentlich zwei Gebiete in Deutschland gibt, wo der Silvaner schon seit Jahrhunderten heimisch ist. Das ist eben Franken und Rheinhessen. Ne? Und insofern denke ich, dachte ich, das passt eigentlich sehr, sehr schön, wenn wir also wer sozusagen vielleicht noch die Weine von Andy Weigand irgendwo im Hinterkopf hat oder hinten auf der Zunge.
Aber das ist schon was anderes.
Ne? dann hier das nochmal zu probieren.
Also das, woran ich mich bei Andy Weigand erinnere, ist was ganz anderes als das, was ich hier gerade rieche.
Ja, genau. Genau. Das ist ein ganz völlig anderer Stil. Aber es sind halt auch völlig andere Böden. Ne? Also die haben ja im Franken da eher Muschelkalkböden und sowas und das hier ist halt da ist Sandboden, Lehmboden, Schotterboden und dann eben auch noch dieses Porphyrgestein mit drin. Das ist ein anderes Klima und da wird dann einfach auch nochmal ein Stück weit anders ausgebaut.
Was rieche ich denn da im Hintergrund? Was ist das denn? Also man riecht schon man riecht schon Holz, ne? Also, oder? Was ist das? Da ist irgendein warmer Geruch drin.
Holz, ja.
Bitte?
Man riecht witzigerweise so ein bisschen Holz, wobei es eigentlich eher Zeder ist als normales, also als
ja,
Holz.
Also ja,
welchen
ja.
Holz rieche ich da eigentlich gar nicht?
Stimmt, Zeder. Zeder ist da, ja.
Also so leicht so eine Nuance mit drin,
ja.
Nicht? Es hat irgendwas, es hat auch ein ganz bisschen von Flint, also von Feuerstein.
Ja, aber auch eine faule Quitte. Ich finde auch so eine.
Ganz wenig.
Weißt du, aber auch so faule Quitte. Irgendwie so ein überreifes, gelbes Frucht.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber es ist, ich würde nicht überreif sagen, weil dann hättest du eigentlich auch diese Uhu-Noten mit drin. Ne?
Diese was? Uhu?
Nee, diese Uhu-Noten.
Nee, das hat es nicht.
Gar nicht eigentlich. Ne? Also es ist eine super reife gelbe Frucht.
Ja.
Aber es, bei Überreife hättest du tatsächlich noch so
eine. Ja, stimmt. Eher so eine angeditschte Quitte.
Ja, sowas.
Genau. Okay, ab in den Mund damit mal. Aber es ist schon, Chat sagt auch, zurückhaltend, mehr eine feine Würzigkeit in der Nase. Ja, meiner riecht nach Korken, schreibt da einer. Oje.
Total auf, finde ich. Das ist
ja, jetzt so bin ich mal geil. Gespannt.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh. Der arbeitet aber lange. Hm. Boah.
Also, hier merkt man, finde ich, den Holzeinfluss dadurch so ein bisschen, dass er so ein bisschen diese, er hat so ein bisschen Ananasnote mit drin, ein bisschen Banane mit drin und das ist
Banane?
Ja, finde ich.
Also bei Ananas gehe ich mit Banane, habe ich jetzt. Also ist nicht, wir werden sicherlich keine Freunde, aber ich kann anerkennen, dass das echt ein ziemlich guter Wein ist. Ja. Boah, hat der eine Länge. Meine Güte.
Ja, das ist schon, der hat nicht nur Länge, der hat halt auch richtig Volumen am Gaumen. Ne? Das ist schon, ne, der kommt in den Mund und dann macht er sich breit. Und das ist natürlich auch die Rebsorte, also das wird gleich der Riesling nicht machen, weil der Riesling ist ja viel präziser und schlanker, der zieht ja wie so eine Linie nachher über die Zunge, während der sich hier halt ganz schnell auffächert, ne?
Ja. Und er hat also, aber ziemliche Hitze bringt der mit, finde ich. 13%.
Ja, aber ich finde diese Wärme, die ist am Gaumen vorne oder in der Mitte, aber die geht ja nicht hinten brandig rein, finde ich, ne?
Chat also, sagt, wirkt hinten raus, aber etwas alkoholisch. Das ist das, was ich mit Hitze meine. Hat so ein
Okay.
das Wort ist sehr unangemessen. Er hat was Schnapsiges im Rachen. Nicht unangenehm, aber.
Nö, kann ich tatsächlich bei mir jetzt auch nicht, uh-huh, tatsächlich nicht feststellen. Also ich finde es.
Meine Güte, du. Der hat echt Wumms. Also echt. Was haben wir da für einen Preis pro Flasche? Da sind wir über 20 Euro, oder?
Nee. Die Ortsweine sind unter 20. Oh. Also die sind so, ich glaube, mittlerweile kosten sie 17,90.
Oh, trotzdem.
Als wir angefangen haben, Porphyr zu trinken, lag er bei 13,90, glaube ich. Und mittlerweile ist er, glaube ich, bei 17,90.
Das ist die Inflation. Damals haben wir aber auch mehr Stundenlohn gehabt. Nee, weniger wollte ich sagen. Tatsächlich war es mehr, ne? Ja. Naja.
Ja. Ach so, doch. Jetzt spüre ich es ein bisschen in der Kehle. Hm. So ein bisschen Hitze ist drin.
Grappa. Stimmt. Kommt aus dem Chat. Also so dieses Grappa-Gefühl.
Das finde ich jetzt gar nicht, weil Grappa auch wieder, eigentlich ja auch wieder diese Uhu-Noten hat. Und die, also die kann ich zumindest nicht feststellen. Aber ich kann nachvollziehen, was ihr meint. Ja.
Am Ende bleibt bei mir ein leichter Kork im Mund, sagt einer im Chat. Kork.
Dann müsste die Flasche, also dann müsste einfach der Wein Korkschmecker haben, sonst. Also ich kann hier null.
Nee. Finde ich auch.
Weder Kork noch nasse Pappe oder so. Aber kann ich einfach nicht feststellen jetzt.
Nee.
Und ich habe die Weine relativ warm jetzt hier.
Ja, ich leider auch.
Ich habe die vor einer Stunde rausgeholt und das müsste man auf jeden Fall schmecken können jetzt.
Aber auch, auch wieder ein ganz anderer Silvaner, als ich erwartet hätte, dass er ist. Mhm. Also, was sonst ist das ist ja jetzt wirklich, das hat ja mit Seidigkeit nichts zu tun. Das hat auch nicht diese Knackigkeit, ne? Also, die Weigands Knackigkeit hat das auch nicht, aber.
Nee, hat es nicht.
Jetzt ist der Chat ist.
Also, das.
Jetzt ist der Chat der Meinung, dass er zu brav sei. Also, bitte.
Der Silvaner?
Ja. Brav. Ach so.
Nee, brav finde ich den jetzt auch nicht. Also ich finde, der ist ziemlich selbstbewusst, kräftig. Wie das mit der Sorte halt so ist, die hat jetzt nicht so übermäßig viel Säure. Und dadurch merkt man halt schneller so einen Wumms. Ne?
Mhm.
Ja. Also ich mag ihn gerne, aber ich finde, es ist tendenziell einfach ein Wein, den man gut auch zum Essen nehmen kann. Ja?
Mhm.
Wenn ich jetzt für mich selber eine Flasche aufmachen würde, würde ich nicht den Silvaner aufmachen, sondern den als nächstes trinken, den Riesling.
Ich bin mal gespannt, wie lange der sich im Kühlschrank hält. Mhm. Da bin ich ja sowieso immer gespannt. Mhm. Hast du Riesling gesagt?
Ja.
Dumm. Dann.
Ja, und was wir hier jetzt natürlich nicht machen können, den Wein einfach mal über ein paar Tage hinweg beobachten. Ne?
Ja, wobei, das mache ich, mach ich ja dann automatisch. Also nachdem das letzte Restesaufen sehr erfolglos war. Da saß ich dann alleine und irgendwann kam noch der Autopilot-User vorbei, aber der konnte nichts trinken, weil er mit dem Auto war. Das erfolgloseste Kleinsthörertreffen, das kleinste Hörertreffen aller Zeiten war das. Ja. Ja, und jetzt trinke ich dann halt wieder selber meinen Wein, wenn die Leute nicht vorbeikommen.
Ja.
So.
Erinnere mich gleich mal daran, bitte, dass es noch Fragen gab bei dir eben.
Oh, ja, okay.
Ja.
Es gab Fragen? Also bei der letzten Sendung, meinst du?
Genau, bei der letzten Sendung.
Ja, und jetzt, wo diese hübschen Bildchen oben bei mir aus dem Block verschwunden sind, kann man gar nicht mehr so schön dahin hüpfen zu den Sendungen. Scheiße.
Genau. Also Sieffersheimer Riesling vom Porphyr, das ist ja für dich sozusagen so ein Erweckungserlebnis gewesen, für mich auch. Also ach, muss ich ganz klar sagen, ne? Das war sozusagen mein also der Kontakt zu rheinhessischem Riesling, der mich damals schon ziemlich bewegt hat.
Ja.
Also ich hatte schon vorher einiges getrunken von Heil zu Herrnsheim. Das war ein Weingut, das im Prinzip schon in den 70er Jahren angefangen hatte mit biologischem Weinbau und die sozusagen immer so ein bisschen die Fahne hochgehalten haben, dann aber irgendwann abgewickelt wurden und verkauft wurden und jetzt gehört es im Prinzip zu St. Anthony, also dem Weingut St. Anthony. Die haben sehr, sehr schöne Weine gemacht, haben wir auch mal getrunken. Die hatten ganz klassische Etiketten mit so einem Bischof, mit so einem Schlüssel in der Hand.
Oh weia.
Kannst du dich erinnern?
Nee.
Nee, okay, ist egal. Heil zu Herrnsheim hat jedenfalls sehr schöne Weine gemacht und dann gab es irgendwie einen...
Ach, dieser Geruch, Entschuldigung.
Ja, mittelbekanntes Weingut namens Sander.
Ja, mit den Marienkäfern.
Ja, genau, mit den Marienkäfern. Die waren auch schon in den 70er Jahren auf dem Biotrip, sag ich mal, und haben auch immer gute Weine gemacht. Und die waren mir eben auch schon bekannt, als ich dann eben sozusagen mich... also mit dem Wagner-Stempel, über die Wagner-Stempel-Weine gestolpert bin, der mittlerweile eben auch biozertifiziert ist.
Der Chat hat übrigens tatsächlich einen korkigen Silvaner. Also ja, Titus schade. Im Chat. Ja, sehr ärgerlich.
Ja.
Was macht man da? Kriegt man dann irgendwie eigentlich Ersatz von den Händlern und so? Oder ist das halt Pech?
Ja, nee. Also eigentlich ist das eine Sache von Kulanz. Ja. Also ich würde sagen, so gut wie jedes Weingut oder jeder Weinhändler wird dir dafür eine neue Flasche geben.
Oh ja.
Das ist natürlich für die aufwendig, dann eine einzelne Flasche zu verschicken und teuer, aber sie werden das tun. Also, ja. Ja.
Ja.
Also Riesling von Porphyr, der hieß von Anfang an Riesling von Porphyr. Es ist also ein Ortswein. Das heißt, das ganze Traubenmaterial kommt aus Sieversheim. Und es gibt im Prinzip drei Weinberge, eben Herkitz, Höllberg und Goldenes Horn. Und ich glaube, er hat eben Lagen natürlich in der Herkitz und im Höllberg. Das heißt, die besten Parzellen, die landen dann nachher eben im Lagenwein. Und
Es ist immer noch ein unglaublich geiler Wein, ehrlich. Ja. Mann! Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber es musste jetzt mal raus. Es ist wirklich... Das ist genau, das ist echt genau mein Wein. Das ist irre. Ja, Entschuldigung. Ja,
bevor ich meine Nase ins Glas halte, das war übrigens auch ein Thema bei dieser Fachtagung Wein und Bodendiversität, die ich da besucht habe, in Oppenheim übrigens, ne? Also Oppenheimer Krötenbrunnen. In Oppenheim an der Rheinfront, das ist so eben direkt am Rhein, da gibt's Nierstein und Oppenheim. Nierstein ist bekannt durch den Roten Hang, wo auch schon seit über 1000 Jahren eben Wein angebaut wird. Da ging es auch darum, sozusagen die nochmal diese Qualitätspyramide von Gutswein, Ortswein, Lagenwein viel genauer zu erläutern. Und da fielen so einige Zahlen, die belegten, dass die Winzer überhaupt keine Probleme haben, ihre Gutsweine loszuwerden normalerweise und auch nicht unbedingt Probleme haben, ihre Lagenweine loszuwerden, wohl aber die Weine in der Mitte, nämlich die Ortsweine.
Ach.
Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt beim Daniel Wagner der Fall ist, weil dieser Riesling vom Porphyr einfach so bekannt ist. Ja. Da denkt jetzt gar keiner daran an Ortsweinen. Aber irgendwie bleiben die gerne mal liegen, weil die irgendwie, also die Leute kaufen bewusst Lagenweine dann für 30, 40, 50 Euro.
Ja.
Oder es gibt die anderen, die eben vor allen Dingen die Gutsweine trinken, die dann irgendwie je nach Weingut zwischen 5, 6 und 10, 11 Euro kosten. Aber das in der Mitte bleibt irgendwie liegen, weil die Leute zu wenig damit anfangen können, weil sie denken, das, ne? Dabei ist eigentlich, ich kann es nur jedem sagen, das sind eigentlich die Weine, die eigentlich ein Schnäppchen sind. Weil die sind zwar teilweise doppelt so teuer wie die Gutsweine.
Ja.
Aber sie haben von den guten Winzern, sie haben immer schon sehr viel von den Lagenweinen im Prinzip mit drin. Ja? Also von der Qualität und auch tatsächlich von den Trauben. Ne? Also wir haben hier jetzt natürlich keinen Herkretz im Glas und auch kein Höllberg, sondern eben aus beiden Lagen sozusagen zusammengenommen einen, diesen Ortswein.
Ja.
Aber man kann im Prinzip sozusagen dieses Ortsterroir eben rausschmecken und eben auch die Arbeit des Winzers, der diesen Wein fast genauso macht wie die Lagenweine, außer dass vielleicht die Lagenweine dann noch ein Stück länger auf der Hefe bleiben. Ja. Und das hat Daniel eben von Anfang an, finde ich, mit diesem Wein halt perfekt vorgemacht. Ja, das ist einfach ein großartiger Wein.
Ja, ja, ja. Ja. Also, ja. Ja, es ist einfach ein großartiger Wein. Also er kostet halt auch großartig Geld, ne? Darf man nicht. Ja. Es ist halt 17 Euro, also 16,90 im Einzelhandel. Das ist jetzt halt nicht wenig, ne?
Aber, nee, ist nicht wenig, das stimmt.
Aber naja, stimmt. Im Zweifelsfall ist das halt das, woran man sich erinnert, ne? Bei mir ist das halt so.
Genau. Also es gibt die von, ich sag mal, von weniger renommierten Winzern eben natürlich die Ortsweine auch oder weniger bekannten, natürlich auch deutlich günstiger. Aber bei ihm ist es teurer, aber er gehört halt auch zu den Top-Winzern Rheinhessens und im Prinzip auch Deutschlands und bietet hier in diesem Ortsweinbereich halt sehr viel Wein. Ja, also es ist einfach ein toller Wein und dafür ist es dann wieder, ist der Preis dann eben wieder relativ. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, er ist günstig, aber das relativiert das Ganze halt so ein bisschen. Ne?
Das ist halt auch, also wenn du das hast, ne? Wenn ich ein gutes Jahr habe, ne? So, als Freiberufler denkt man ja in solchen Kategorien, wenn ich ein gutes Jahr habe, dann mache ich mir auch so eine Flasche mal auf, einfach abends, um ein Weinchen zu trinken. Aber eigentlich machst du den halt auf, wenn du Freunde da hast oder so. Also das ist ja jetzt nicht, was du jeden Tag säufst. Wäre halt geil, wenn wir es könnten. Nicht. Also das wäre jetzt, ja. Ne? Aber ja.
Ja. Klar, also das ist, würde ich ja auch nicht tun. Ne? Das ist für mich kein Wein, den ich jetzt irgendwie täglich aufmachen würde. Das kann ich mir auch nicht leisten. Also es ist schon was Besonderes. Soll es ja auch sein. Also, aber es ist, ich mach halt noch viel weniger häufig einen Lagenwein auf dann, ne?
Ja.
Bin halt meistens sozusagen mit dieser Qualität schon sehr zufrieden, ne? Und also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, sozusagen ein Kollege, der auch in der Nähe von Siefersheim sitzt, der heißt Steitz, der hat sozusagen auf dem gleichen Level auf dem Ortswein, der kostet dann halt 12 Euro, der Riesling, ne? Also da fangen halt die Ortsweinpreise auch an, ne?
Ja.
Das hier bei Daniel ist halt schon ambitionierter einfach. Ne? Genau, und der Steitz hat auch einen Herkretz, witzigerweise.
Ach.
Für 18 Euro.
Das ist natürlich mal interessant. Hast du den schon mal getrunken?
Nee, den Herkretz habe ich noch nicht getrunken.
Ja, witzig. Weingut Steitz, das ist ja interessant.
Ja. Also ich habe, was ich von Steitz gerade bekommen habe, ist Neu Bamberg Riesling. Und ich habe auch vom Daniel Wagner den Neu-Bamberg Riesling, der hat mittlerweile da auch ein Stück Weinberg gekauft und die werde ich mal miteinander vergleichen, mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja.
Weil mir der Steitz irgendwie bei einer Probe kürzlich auch gut gefallen hat, fand ich einen sehr schönen Wein.
Das heißt, wenn der auch einen Herkretz hat, dann ist das im Grunde wahrscheinlich das einfach die Parzelle nebendran, oder?
Irgendwo da. Ja, also es sind ja schon ein paar Hektar und der Daniel hat schon einen größeren Teil davon auch, weil er einfach jetzt auch seit 17 Jahren sozusagen sammelt.
Ja.
Mittlerweile hat er sozusagen oberhalb des großen Gewächses nochmal einen Versteigerungswein rausgebracht, der heißt EMT, also EMT, weil er sozusagen die beste Parzelle des gesamten Herkretz damals der Familie EMT abkaufen konnte.
Ja.
Oder erstmal pachten und dann abkaufen konnte. Sozusagen das Kernstück dieses Weinbergs und das ist jetzt sozusagen die Crème de la Crème aus dem, die er jetzt einzeln nochmal ausbaut.
Mhm.
Ja, Siefersheim und Daniel Wagner.
Jetzt würde ich mir ja gerne mal so einen Herkritz von Steitz irgendwo kaufen. Das Problem ist, dass man, ich weiß immer gar nicht, wo ich jetzt hin könnte in Berlin. Und immer ja, dieses Bestellen geht mir halt auch so auf den Sack irgendwie. Ich mag das lieber, in den Laden zu gehen. Und das, ich mag auch die Atmosphäre im Weinladen. Und ja. Oh, fällt mir gerade ein. Hat jetzt überhaupt nichts mit Wagner Stempel zu tun. Oh Gott, ist das ein geiler Fall. Ich war kürzlich bei Jax. Und von Jax hatten wir doch auch mal ein Cremant Bouvet La Dubé oder so ähnlich.
Ja.
Und da haben die ja so, die haben davon, ich glaube, 11,90 € oder so, also 12 Euro Flaschen, die ja schon sehr geil sind. Aber es gibt auch eine 17-Euro Variante, also irgendwie die, wie hieß denn der? Was?
Tresor heißt der. Wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, Tresor heißt der. Mhm. Den habe ich gekauft so als Mitbringsel, weil wir waren irgendwie zu viert, gute Laune, yay. Dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt lass mal krachen, kaufst mal eine große, teure Flasche. Super, kann ich auch nur empfehlen. Also, wobei, der für 12 Euro, der reicht auch. Also den Fünfer kann man sich auch sparen, das muss jetzt nicht.
Das finde ich jetzt überhaupt nicht.
Findest du nicht?
Nee.
Also ich habe jetzt diesen 12 Euro habe ich nicht mehr, also ich habe den jetzt nicht dagegen getrunken, aber den, soweit ich mich daran erinnere, war der halt hervorragend.
Der ist gut, aber das ist so ein Unterschied wie, finde ich, tatsächlich von Cremant zu Fast Champagner.
Okay.
Ich finde diesen Tresor, das ist ja dann auch schon ein Jahrgangswein. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Jahrgang, aber das, was ich das letzte Mal getrunken habe, das war, fand ich schon sehr, sehr gut. Hm. Und ja, also Bouvet La Dubé ist ein sehr guter Erzeuger. Ja, ein sehr gutes, also sozusagen das führende große Haus an der Loire.
Mhm.
Die machen sehr viele unterschiedliche Weine, haben die schon immer gemacht. Also die haben, glaube ich, im 19. Jahrhundert zwischenzeitlich irgendwas um die 50 verschiedene Etiketten gehabt, weil die dann auch wiederum Weine unter verschiedenen Etiketten in verschiedene Länder verkauft haben und so weiter. Aber die sind eigentlich wirklich ein Garant für sehr guten Loire-Cremant. Muss man echt sagen, ja. Und auf jedem Niveau, Preisniveau. Ja, solange Cremant draufsteht, finde ich. Also es gibt noch irgendwelche Weine, die heißen Bühl oder Perl oder sowas. Das ist dann auch wirklich schon Perlwein, ja. Also wirklich unteres Einstiegssegment, das kann man sich sparen. Also
Perlwein klingt auch wirklich unangenehm.
Ja. Irgendwie Bühl de, ja gut, das ist für Prosecco, ne? Das ist Perlwein.
Ach so.
Also die Frisante. Also es gibt ja bei Prosecco auch Frisante und Spumante.
Ja.
Frisante ist halt ein Perlwein und ein Spumante ist ein Schaumwein. Das gibt's bei Prosecco beides. Das gibt's bei Cremant nicht. Ne? Ein Cremant ist immer ein Schaumwein mit einer zweiten Gärung in der Flasche.
Aha.
Zum Beispiel. Also auch in der Flasche. Während ja in Deutschland zum Beispiel wieder es Sekte gibt, die werden im Tankgärverfahren ausgebaut. Und dann wiederum Sekte, die auch eben in der traditionellen Methode mit der zweiten Gärung in der Flasche ausgebaut werden. Das ist viel komplizierter. Bei Cremant ist das sehr einfach. Das ist wie bei Champagner eigentlich. Ne?
Mhm.
Du, Cremant 15 Monate glaube ich. Nee, 12? Nein, stimmt nicht.
Das wird mir ja dann alles schon wieder zu kompliziert, also, diese verschiedenen...
Super kompliziert. Aber für Cremant ist es eigentlich einfach, weil wenn Cremant draufsteht, weißt du, die haben sozusagen diese Methode traditionell, also
ja.
Sind in der Flasche vergoren das zweite Mal. Ne?
Ja.
Genau, und dann 9 Monate mindestens eben sozusagen Lagerung in der Flasche, bevor die dann verkauft werden und die besseren Häuser und die besseren Qualitäten bleiben dann entsprechend halt länger auf der, auf der Hefe nochmal. Ne? Ja.
Ja. Jo. Ja, mein Favorit für den Abend ist klar, ne? Ja, also
war für mich auch klar.
Also ich weiß auch nicht, also wenn ich mich auch an die Herkretze erinnere, Herkretze, so muss man es ja nennen, Herkretze, auch schön. Ja. Wenn ich mich da so dran erinnere, also an die Verkostung, die wir da gemacht hatten in Berlin. Da, wo wir die Verkostung gemacht haben, der verkauft auch Wagner Stempel, oder?
Ja, genau.
Ah, gut zu wissen. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, schon mal einen besseren Riesling getrunken zu haben. Also, oder sagen wir mal, einen Riesling getrunken zu haben, der mich zuverlässig glücklicher macht, sagen wir mal so. Weil
ja.
Gut und besser und so, also das, ja.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, wobei es davon natürlich schon mittlerweile zig Weine gibt, auch muss man fairerweise sagen. Also wenn du, sag mal, wenn du jetzt mit Böcklin Wolf groß geworden wärst, dann wüsstest du auch, dass diese Weine eigentlich durchgängig immer eine ganz hervorragende Qualität haben, zum Beispiel. Und da gibt's, also ne, da ist der jetzt nicht alleine, der Daniel Wagner. Ne? Und wenn du, also jetzt auch in Rheinhessen gibt's auch noch eben ein paar Weingüter, wo es letztlich auch so ist. Aber ich finde das auch bemerkenswert.
Aber dann streng dich doch mal, mir das zu versauen.
Bitte?
Dann streng dich doch mal an, mir das zu versauen.
Das muss ja gar nicht, weil das kann ja, also wobei das kann ja nebeneinander stehen. Ne?
Ja, eben, ja klar.
Genau. Und aber was ich hier tatsächlich auch wirklich schön finde, ist
ich kann das nicht ausspucken, das geht nicht.
Ja, diese Hinwendung zum Ortswein oder die dass er das eben genauso genau nimmt, eigentlich wie die Lagenweine und diese Ortsweine eben auch absolut verlässlich auf so einem Niveau, wie wir das jetzt auch im Glas haben, sind. Und das Jahr war sehr schwierig, weil die haben ja 2016 zwischenzeitlich enorm viel Regen gehabt und
das wird die dieses Jahr auch so richtig was kosten, ne?
Ja, das ist jetzt auch wie, ja, der hat ja sogar durch diese Spätfröste irgendwie, ich glaube 40% Verlust schon allein.
Jo.
Ja, es hat ja ordentlich nochmal geknallt, eben beim Austrieb schon. Und also ja europaweit, also in der Champagne war es ja auch ganz verheerend, aber jetzt speziell bei Wagner Stempel auch. Ich glaube, wir haben 40% Verlust durch Spätfröste in diesem Jahr schon. Und wenn er dann jetzt noch, diesen Regen dazu hast, im Zweifelsfall, ich glaube, jetzt aktuell ist es noch nicht so schlimm. Also im Spätsommer wird es übler.
Ach so, im Moment muss es ja noch wachsen, ne?
Ja, genau. Ich meine, das ist immer schwierig. Es ist für einen Weinbauern immer schwierig, wenn du Wärme hast und Regen, weil dann einfach der Pilzdruck extrem steigt.
Ah, okay. Ne? Ja.
Ja. Also Pilz entwickelt sich natürlich wunderbar unter Wärme und Schwüle. Und wenn es dann die ganze Zeit feucht, also ein feuchtes Ambiente hast, dann breiten sich halt die Pilze aus. Und das ist halt für den biologisch arbeitenden Winzer immer noch mal viel schwieriger zu bekämpfen dann als für einen, der dann mit der chemischen Keule dann eben kommen kann. Ne? Ja, das ist das jährliche Problem da.
Aber diesen anderen Herkretz würde ich jetzt trotzdem gerne mal probieren.
Ja, können wir ja mal machen.
Mal gucken, wo es den hier gibt. Vielleicht gibt es den ja irgendwo in Berlin. Es ist verdammt nochmal Berlin, hier wird es doch sowas geben. Mein Gott.
Berlin, ja. Muss mal gucken.
Mal da anrufen oder Mail
hinschicken. Ja, ich glaube, wir haben jetzt relativ viel Riesling auch gemacht im ersten Halbjahr.
Ja.
Trinkt ja auch gar nicht jeder immer total gerne Riesling. Ich glaube, wir machen die nächsten Monate dann einfach auch mal ein paar andere Sachen. Also ich habe nochmal an eine Neuseeland-Sendung gedacht. Ich habe nochmal an
Neuseeland.
Wir könnten mal irgendwie zwei, drei Weine aus den USA trinken zum Beispiel.
Ja, das wäre auch mal interessant. Ja.
Ja, so Sachen. Es gab noch Fragen.
Ja, es gab noch Fragen. Ich habe die offen. Soll ich sie?
Drei grundsätzliche Fragen sind: erstens, welche Temperaturen sollten Weiß, Rot und Schaumweine haben?
Jo.
Das ist natürlich immer alles sozusagen etwas komplexer. Also, und da ist auch die Frage: gibt es innerhalb dieser drei Sorten noch Abstufungen oder Besonderheiten? Ist sozusagen schon impliziert. Die zweite Frage: ja.
Ja, aber grundsätzlich kann man sagen, Weiß und Schaum kühl, Rot nicht ganz so warm. So. Oder?
Genau.
Also ich würde halt auch nicht Rotwein auf Zimmertemperatur finde ich immer schon fast schwierig, je nachdem wie die Zimmertemperatur ist. Also wenn die Zimmertemperatur 20 Grad liegt, dann geht das noch. Aber so wenn so ein Roter irgendwie 22, 23 Grad warm wird, ich finde, da kommt der auch dann an seine Grenze.
Das ist schon viel zu warm eigentlich.
Ja, ne, so 18 ist eigentlich schön, oder?
Ja, genau. Ja. Also man hat ja früher eben immer gesagt, die Weine sollten eben Zimmertemperatur haben, die Rotweine. Und damit war aber eben immer eine Zimmertemperatur der damaligen Zeit gemeint.
Ah, ja klar.
Und,
ja.
Da war es halt kühler in den Räumen. Die Wände waren dicker, die Räume waren kühler.
Heizen war teurer. Die waren
nicht immer unter 20 Grad.
Ja.
Und das ist auch das, womit ein Rotwein lebt. Sobald er über 20 Grad kommt, kann es sehr schnell passieren, dass eben sozusagen solche Ester und Uhu-Töne eben aus dem Wein kommen. Das wird dann einfach zu heiß. Dann fällt der Wein im Prinzip so ein bisschen auseinander. Ja? Das heißt, 16 bis 18 Grad würde ich sagen Serviertemperatur. Junge Weine und ich würde mal sagen zum Beispiel Weine wie Lambrusco, ein junger Valpolicella, ein Trollinger zum Beispiel, ja. Solche Beaujolais, die dürfen auch bei 14 Grad serviert werden, ja. Also helle, frische, leichte.
Ich wollte gerade sagen, also diese leichten Rotweine, das macht auch totalen Spaß, die kalt zu trinken oder kühl zu trinken.
Genau. Ja, genau. Auch so Malbecs irgendwie aus.
Dadurch wird das dann auch nochmal ein anderer Wein.
Ja, wird's auch, genau. Und das, die funktionieren dann eben auch im Sommer. Ja. Also das können auch sehr schöne Sommerrotweine sein sozusagen. Ne? Und also gerne, das kann gerne irgendwie bei 14 Grad oder so sein. Ne? Weiter drunter würde ich sagen, so 9 bis 11 Grad sind sehr gute Temperaturen für ausdrucksstarke Weißweine, die im Holz waren, auch Orangeweine. Auch gute oder sehr gute Rosé, ja, die sollten nicht zu kalt serviert werden, ja. Also eher 11 als 9 Grad, würde ich sagen. Also sobald ein Wein ins Glas kommt, gewinnt er eh sozusagen schon mal wieder einen Grad an Temperatur und dann geht das ja recht schnell, gerade im Sommer, dass er dann warm wird. Aber eben solche, keine Ahnung, so ein Grand Cru Burgunder oder ein gereifter Chenin Blanc oder so, der kann mit 8 Grad oder so nichts anfangen. Ne? Dann schmeckst du viel zu wenig. Also die brauchen einfach, die brauchen nicht nur Luft, die brauchen auch ein bisschen Wärme. 8 Grad ist so die, würde ich sagen, die typische Serviertemperatur für den normalen Weißwein. Aber eben auch für Champagner. Zum Beispiel oder Sekte oder Schaumweine auf einem vernünftigen Niveau.
Und ich finde ja auch, also wie du schon sagtest, sobald er ins Glas kommt, wird er ja sofort wärmer. Im Zweifelsfall lieber ein bisschen kühler haben. Also im Zweifelsfall den Wein lieber ein bisschen kälter haben und ein paar Minuten warten. Ja. Also man merkt es ja dann auch, wenn er im Glas ist und du trinkst ihn so und denkst so, schmeckt nach Weißwein. Dann das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass er zu kalt ist. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Billow-Wein, also einen Kneipenwein hast oder sowas. Und ja, also genau. Ich hab's lieber ein bisschen kälter und mach dann das Glas nicht so voll, sondern irgendwie einen guten Schluck ins Glas und halt dann meine Hände drumrum, dass der ein bisschen aufwärmt, bevor du zu warm hast. Weil zu warm ist immer, man muss es halt abkönnen. Ne? Das ist halt so eine Sache. Ich habe irgendwie vor Jahren mal in so einem ich weiß nicht, war auch in irgendeinem Blog Anleitung, was ein Mann können muss oder so ähnlich. Und einer der Punkte hieß halt, man sollte lernen, also war auf Englisch, learn to enjoy warm white wine. Mhm. Also man sollte lernen, auch Spaß an warmem Weißwein haben zu können. Also so, ne, so 20 Grad Weißwein. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ich kann das. Aber viele können das nicht und eigentlich ist es auch nicht schön.
Nee,
es darum habe ich es lieber zu kalt. Halt, also dann irgendwie in crushed Eis gelagert und dann einfach mal eine Viertelstunde im Glas nochmal gelassen, als zu warm. Ja,
ja, für Sommer stimmt das. Wenn es da insgesamt ein bisschen kühler ist, braucht der Wein halt entsprechend auch länger. Aber es sollte eben nicht zu kalt getrunken werden, ja, weil sich natürlich viele komplexere Aromen wirklich erst auch entfalten, wenn der Wein sozusagen auch die 10, 11 Grad Grenze überschritten hat. Mhm. Ja, und ich sag mal bei 5, 6 Grad oder so.
Okay, das ist schon extrem, aber so tief kühlt mein Kühlschrank gar nicht, also.
Ja, okay, unserer macht jetzt 5 Grad.
Meiner macht 8.
Glaube ich, ja. Ne? Und ja, also je einfacher der Wein ist, desto besser, also desto weniger problematisch ist das letztlich, weil er dann eh nicht viel mehr zu bieten hat. Ja, ja, also sag mal, ein einfacher Pinot Grigio oder ein einfacher Prosecco oder so, den kann man ruhig irgendwie
arschkalt trinken
auf oder wie Temperatur runterkühlen und dann.
Genau, oder wie ein schlauer Mensch mal sagte, kalt schmeckt auch Cola.
Ja, genau, oder
das hast
oder
du gesagt. Budweiser
zum Beispiel. Ja,
genau, Budweiser
wird halt auch im Allgemeinen kurz vor der Gefrierstufe getrunken, weil es eh nicht mehr kann, das Bier.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Ja, ist eigentlich ein ganz guter, darum trinke ich ja auch keine Kneipenweine, weil das sind nämlich meistens diese runden Extremen, also arschkalter Pinot Grigio. Gibt's von Wagner Stempel auch Schaumwein, fragt noch jemand im Chat.
Ja, gibt's. Der heißt Tirius, wenn ich mich nicht irre.
Ach, hatten wir den nicht als Begrüßungsgedöns, ja, genau, da bei der Verkostung? Genau, ja.
Ja, gibt's. Den kriegt man zum Beispiel, glaube ich, in der Sonderabfüllung auch bei Kösslers Weinhalle.
Mhm.
Also der hat ja sowieso Wagner-Stempel im Programm und der hat auch diesen Schaumwein sozusagen in einem Spätdegorgement. Das heißt, der hat extra lange auf der Hefe gelegen und wurde jetzt vor kurzem dann degorgiert. Also, ne? Heißt ja.
Hefeklötzchen ne, rausgeholt, genau.
Ja, genau.
Ja. Ah ja, Tirus, mhm. Blanc et Noir, Brüt. Ja. 20 Euro die Flasche. Mhm.
Genau, die dritte Frage war noch, wann sollte welcher dieser Weine sozusagen eventuell eher geöffnet werden? Genau, das ist ja so eine Frage, die auch immer zu der Sendung kommt im Vorfeld. Wann sollten welche Weine geöffnet werden? Tendenziell würde ich sagen, die einfachen Weine, die können auch zur Sendung geöffnet werden. Und die Weine, die so ein bisschen mehr wahrscheinlich zu bieten haben, wie jetzt auch hier diese Ortsweine, die dürfen auch gerne schon mal an einem Abend vorher geöffnet werden. Also ich mache das dann so, ich öffne die Flasche, nehme einen kleinen Schluck raus und probiere, ob er sozusagen auch schmeckt und wie er schmeckt, kurz nach dem Öffnen. Und dann mache ich den Korken oder den Schrauber auch wieder drauf und stelle ihn halt in den Kühlschrank.
Und du machst den dann auch richtig zu? Also du legst nicht nur den Deckel drauf, sondern machst ihn richtig zu?
Nö, ich mache den wieder zu. Der hat dann sozusagen eine Portion frische Luft bekommen.
Mhm.
Das kann reichen, aber man kann die Weine auch offen lassen. Die kriegen ja dann, das dürfte ihnen nichts ausmachen, so, weil letztlich sie ja nur eine ganz kleine Oberfläche von dem Wein tatsächlich mit Luft in Berührung kommt. Ja? Also der kann jetzt nicht wegoxidieren. Ja?
Ja.
Das könnte dir passieren, wenn der sowieso schon ein bisschen zerbrechlich ist. Ja, also bei einem 40 Jahre alten
Burgunder. Ich wollte gerade sagen, nicht bei 2016.
Genau, ne, da könnte es halt vielleicht ein bisschen problematisch werden. Aber normalerweise sollten auch gereifte Burgunder immer am Abend vorher geöffnet werden. Weil solche Weine zum Beispiel, denen tut es nicht gut, wenn du sie in Dekanter schüttest. Da können die dann wirklich kaputt gehen, weil die dann zu viel Schock, sozusagen Sauerstoff-Schock bekommen.
Apropos Schock, ich habe Bottleschock schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, ja, das können wir dann nochmal gucken im Vorfeld zur Kalifornien-Sendung.
Stimmt, das
ist. Ich such mal drei Weine aus Kalifornien. Ich hab
genau.
Bin über einen ganz interessanten Händler kürzlich gestolpert, der auch sozusagen bezahlbare Weine, das ist ja so ein bisschen das Problem immer bei Kalifornien, es gibt zwar viele extrem teure Weine hier auf dem Markt, das Angebot ist an sich sehr begrenzt und gute Kalifornier zu finden zu einem nachvollziehbaren Preis ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Ja.
Und viele von denen haben dann auch wieder so diese Coca-Cola-Süße einfach. Ne?
Also
die Amerikaner trinken ja auch gerne Weine relativ süß. Also entweder dadurch, dass sie tatsächlich Restzucker haben oder dass sie so viel Alkohol haben, dass der auch wieder süß schmeckt. Also komischer Geschmack in der Breite. In der Spitze ist es natürlich wieder anders. Aber ja, jetzt habe ich aber auch irgendwie einen trockenen Mund.
Ja, aber dann trink doch mal was. Du hast doch genug. Ja. Das ist doch, wir können auch eigentlich die Sendung beenden, weil ich habe auch echt relativ wenig gegessen und ich glaube, das wird irgendwie auch nicht mehr lustig, außer für alle anderen, wenn wir jetzt noch weitermachen. Haben wir eigentlich schon einen Termin für nächste Sendung? Nee, haben wir noch nicht, ne?
Nee, wir machen jetzt erstmal einen Monat Pause.
Wir machen jetzt eine Sommerpause, genau.
Ich fahre jetzt erstmal in Urlaub.
Ich nicht, ich arbeite halt durch. Ja gut, also erstmal arbeite ich irgendwie wochenlang am Stück und ja, Und dann ist es ein bisschen Sommerpause, ja.
Genau, und ich fahre Montag in Urlaub und dann bin ich erstmal 3 Wochen weg.
Ja, dann, Christoph, vielen Dank.
Ja, Holger.
Wir danken, danken euch für die Aufmerksamkeit und insbesondere auch den Live-Hörern und Mitchattern und Mittrinkern. Ich glaube, es waren sogar relativ viele. Wenn ich mich eben nicht verzählt habe, dürften das so ungefähr 15 gewesen sein, die mit uns getrunken haben jetzt gerade. Herzlichen Dank dafür und ja, eine gute Nacht.
Von mir auch.
Ist nicht tot.